Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. So steht geschrieben im Hebräerbrief im 4. Kapitel. Es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Denn wer zu Gottes Ruhe gekommen ist, der ruht auch von seinen Werken, so wie Gott von den seinen. So lasst uns nun bemüht sein, zu dieser Ruhe zu kommen, damit nicht jemand zu Fall komme durch den gleichen Ungehorsam. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen Gottes, dem wir Rechenschaft geben müssen. Der Herr segne dieses Wort an uns allen. Amen. In unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, liebe Gemeinde, da hören wir die Mutter im Kinderzimmer: Könnt ihr nicht 5 Minuten in Ruhe spielen, ohne euch gleich in die Wolle zu kriegen? Was im Kleinen beginnt, setzt sich im Großen fort. Ehe man sich versieht, kommt es zu Unstimmigkeiten. Dann ziehen Unfriede und Streit, Feindschaft und Hass zwischen den Menschen ein. Die Gefahr kennen wir alle. Wir brauchen da gar nicht so weit zu denken. Wir brauchen nur an uns selbst zu denken. Aber wir wissen es auch, wie es im Großen aussieht. Der Krieg in der Ukraine, der dauert jetzt schon 1 Jahr. Aber seien wir nüchtern, die Wurzel zum Unfrieden tragen wir selbst alle im Herzen. Und da hören wir heute: Ruhe und wahrer Friede findet sich in friedloser Welt als herrliche Gabe im göttlichen Wort. Ruhe und wahrer Friede findet sich in friedloser Welt. Kriege, kriegsähnliche Zustände prägen diese Welt. Gleich zu Anfang erschlug ein Bruder den anderen. Allein in den letzten Jahren gab es Konflikte in Syrien, Afghanistan, Mali, Irak, Israel und Gazastreifen, Südsudan, Nigeria und nicht zuletzt der Drogenkrieg in Mexiko. Und nun die Ukraine. Dass wir in Deutschland über 75 Jahre Frieden haben, ist ein großes Geschenk. Aber ist damit bei uns schon alles in Ordnung? Da gibt es doch Überfälle am hellen Tag, Wohnungseinbrüche und Autoklau, Rauschgift und Menschenhandel. Radikale von rechts und von links tyrannisieren Andersdenkende. Zuwanderer aus fremden Kulturen bescheren uns noch andere Probleme. Das gehört alles zu unserem Alltag. Und das beschäftigt die Menschen. Manche weigern sich, den Problemen ins Auge zu sehen. Sie meinen, im Grunde hätten sie doch alles im Griff. Andere wollen mit der Faust reinschlagen. Sind uns solche Gedanken ganz fremd? Nicht die Schlechtesten aber kümmern sich ohne viel Aufhebens um solche Sachen, wo sie wirklich helfen können. Wie stehen wir als Christen zu dem allen? Als Christen können wir nüchtern sein. Uns ist klar, wir leben in einer gefallenen Welt. Da wird es solche Not geben bis zum Ende. Aber was auch kommt, Gott sitzt im Regiment und da bleibt es auch. Deshalb müssen wir nicht in Panik verfallen, wenn es einmal anders läuft, als wir uns das wünschten. Wir dürfen und wollen die Hände falten und dem Herrn anbefehlen, was uns Kummer macht. Denken wir nur an die Worte des 33. Psalms. Der Herr schaut vom Himmel und sieht alle Menschenkinder. Von seinem festen Thron sieht er auf alle, die auf Erden wohnen. Er lenkt ihnen allen das Herz. Er gibt Acht auf alle ihre Werke. In seiner Hand geborgen, bleiben wir getrost auf den Wegen, die er uns führt. Das Beste aber ist diese Zusage. Es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Ruhe und wahrer Friede findet sich in friedloser Welt als herrliche Gabe. Wir sind vielleicht über die Worte gestolpert, also noch vorhanden. Was soll das heißen? Es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Das verweist auf die Zusage, die Gott einst gegeben hat. Da hat er seinem Volk verheißen, dass es zur Ruhe kommen sollte. Die Israeliten waren 40 Jahre unterwegs von Ägypten in das verheißene Land. Dort aber wohnten starke Völker, die nicht friedlich weichen wollten. Deshalb tröstet Gott Josua, der das Volk führte: Sei getrost und unverzagt, denn du wirst dies Volk in das Land bringen, das der Herr ihren Vätern geschworen hat, ihnen zu geben, und du wirst es unter sich austeilen. Und nachdem sie dann tatsächlich das Land eingenommen hatten, hier heißt es: Und der Herr gab ihnen Ruhe ringsumher, ganz wie er ihren Vätern geschworen hatte, und keiner ihrer Feinde widerstand ihm, sondern alle ihre Feinde gab er in ihre Hände. So kam Israel zur Ruhe. Aber war diese Erfüllung wirklich alles, was in dieser Verheißung steckte? Doch wohl nicht. Denn im Hebräerbrief lesen wir: Wenn Josua sie zur Ruhe geführt hätte, würde Gott nicht danach von einem anderen Tag geredet haben. Worauf weist der Hebräerbrief hin? Jahrhunderte später gab es immer noch die Frage, wie Gottes Volk zur Ruhe kommt. Da mahnte nämlich David die Zeitgenossen, vor Gottes Wort nicht die Ohren zu verschließen, sonst würden auch sie nicht zu Gottes Ruhe kommen, so wie einst Generationen Israels in der Wüste umgekommen waren. Und deshalb werden nun auch wir aufgefordert: So lasst uns mit Furcht darauf achten, dass keiner zurückbleibe, dass wir zu seiner Ruhe kommen. Denn wir, die wir glauben, gehen ein in die Ruhe. Damit ist klar, Gottes Verheißung, seinem Volk Ruhe zu schenken, verweist auf mehr als nur darauf, dass Gott Israel einst nach Kanaan bringen wollte. Hier geht es noch um eine ganz andere Heimat, um eine andere Wanderschaft. Aber was ist diese andere Wanderung, wo wir ans Ziel und zur Ruhe kommen sollen? Es ist der Weg zur ewigen Heimat, zu Gott im Himmel. Diese große Wanderung stellt uns der Hebräerbrief vor Augen. Und von der Ankunft am Ziel lesen wir in der Offenbarung des Johannes: Selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben von nun an. Ja, spricht der Geist, sie sollen ruhen von ihrer Mühsal, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Das erinnert uns an das Wort des Apostel Paulus. Der verweist auf etwas, was zum Verständnis der ganzen Bibel wichtig ist. Alles bei den Ordnungen und Ereignissen im Alten Testament ist ein Schatten von dem Zukünftigen, leibhaftig aber ist es in Christus. Wenn wir das bedenken, stechen uns hier Parallelen ins Auge. Josua hatte das Volk damals geführt und zur Ruhe gebracht. Die griechische Form des Namens Josua heißt Jesus. Wie einst Josua nach Kanaan führt, bringt Jesus das Gottesvolk nun in das himmlische Vaterland. Josua war Anführer des Volkes im Kampf um das verheißene Land. Jesus ist der starke Held, der den Sieg errungen hat, dass uns jetzt der Himmel offen steht und der uns begleitet auf diesem Weg. Das Land, wo Israel zur Ruhe kam, war Kanaan. Das Land, wo wir zur Ruhe kommen, ist die himmlische Heimat. Auf diesen Führer und dieses Land verweist uns der Hebräerbrief, wenn er sagt: Es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Was bedeutet das für uns in dieser friedlosen Welt? Wir müssen nie verzagen. Zweifellos werden wir im Leben immer wieder auch Stress haben, an Grenzen stoßen, auf Widerstände treffen, manchmal auch Schikane erleben, Krankheiten erfahren, einmal sterben müssen. Und auch Kriege sind uns, wie wir jetzt wissen, nicht erspart. Aber über dem allen steht die Zusage, es ist aber noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Dann hat alles Kämpfen ein Ende. Nicht deshalb, weil wir aufgeben müssten, weil alles so vergeblich wäre, sondern so wie der Hebräerbrief sagt, denn wer zu Gottes Ruhe gekommen ist, der ruht auch von seinen Werken so wie Gott von den seinen. Am siebten Tag der Schöpfung ruhte Gott, nicht ermattet von seinem Werk, das vielleicht nur halbfertig gewesen wäre, sondern mit Genugtuung und Freude. Sehr gut war alles geschaffen. Und so werden auch wir einmal zur Ruhe kommen, zu einer Ruhe voll Glück und Seligkeit. Selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben von nun an. Ja, spricht Gott, sie sollen ruhen von ihrer Mühsal und ihre Werke folgen ihnen nach. Da werden auch wir dankbar staunen über das, was Jesus aufzählt, wo wir ihm gedient haben. Schlechtes wird er gar nicht nennen. Denn all unser Versagen hat Jesus auf sich genommen und ans Kreuz getragen. Nur das wird er vorbringen, was wir im Glauben an ihn und als Liebe zu ihm und den Menschen getan haben. Wie großartig wird das sein? Wohl haben wir heute schon seine Vergebung im Glauben und damit allen Trost der Schrift. Aber längst vergebene Sünden schmerzen uns immer wieder wie Narben bei Wetterumschwung. Das alles wird vergangen sein und in ewige Seligkeit münden. Ist das nicht wunderbar? Deshalb wollen wir auf diesen Zuruf hören. So lasst uns nun bemüht sein, zu dieser Ruhe zu kommen, damit nicht jemand zu Fall komme durch den gleichen Ungehorsam wie die Israeliten damals in der Wüste. Fangen wir nicht an, gegen Gott zu murren, weil uns das eine oder andere nicht passt oder besser sein sollte. Damit wir das himmlische Ziel nicht verfehlen und verloren gehen, werfen wir unser Vertrauen nicht weg, sondern besinnen wir uns, wer uns hier führt und was das Ziel ist. Und dazu hilft uns Gottes Wort. Ruhe und wahrer Friede findet sich in friedloser Welt als herrliche Gabe im göttlichen Wort. Unser Text schließt nämlich mit einer Mahnung. Und kein Geschöpf ist vor Gott verborgen, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen Gottes, dem wir Rechenschaft geben müssen. Um zu Gottes Ruhe zu gelangen, müssen wir an seinem Richterstuhl vorbei. Und da ist Nüchternheit gefragt. Gott ist kein gutmütiger Trottel, der am Ende dann doch alle aufnimmt, weil wir doch so gute Kerle sind. Gewiss, die Ruhe in Gottes Herrlichkeit ist für alle bereit. Aber nur weil Jesus Christus das Opfer gebracht hat, dass Gottes Zorn gestillt und die Sünde der ganzen Welt gesühnt hat, in seinem Namen und nur in seinem Namen, dürfen wir Sünder heute schon getrost vor Gott hintreten und einst zu seiner Ruhe eingehen. Das Problem ist nur, dass wir von Haus aus das nicht begreifen. Was denn? Wir sollen mit unserem Leben nichts als Strafe verdient haben. Wir sollen deshalb auf Jesu Opfer ganz und gar angewiesen sein. Sicher, nicht alles ist in Ordnung bei uns, aber wir strengen uns doch an. Gewiss braucht es von Gottes Seite Güte und Nachsicht, aber ein Gott, der diesen Namen verdient, der muss ein Herz haben und auch verzeihen können. Wir bemühen uns schließlich, haben schon manches Gute geschaffen. So denken wir Menschen. Und so ticken die Religionen. Aber so falsch ist das auch. Wer so vor Gott hintritt, kommt damit nicht durch. Denken wir nur an die Geschichte vom Pharisäer und Zöllner. Der Pharisäer dankte Gott mit stolz geschwellter Brust, dass er so viel besser war als alle anderen Leute. Und die Pharisäer waren äußerlich wirklich vorbildlich. Der Zöllner dagegen schämte sich, wagte nicht aufzusehen, schlug an seine Brust und bat nur um eins: Gott sei mir Sünder gnädig. Und was sagt Jesus? Dieser, das heißt der Zöllner, ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Aber wer von uns Menschen sieht das wirklich ein? Nicht nur theoretisch, sondern von Herzen. Wer erschrickt darüber, dass unser Stolz und Eigensinn Gott vom Thron stößt? Dass diese Art alles Denken und Tun bei uns Menschen vergiftet? Solche Erkenntnis kommt nicht von allein. Dazu ist Hilfe nötig, Hilfe von Gott. Die aber bietet er in seinem Wort. Davon redet unser Text zuletzt. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen Gottes, dem wir Rechenschaft geben müssen. Durch dieses Wort des Hebräerbriefs werden wir erst einmal klug. Über Gottes Wort kann man nicht diskutieren. Viele wollen das nicht wahrhaben. Sie wollen über Gottes Wort zu Gericht sitzen und dann alles, was sie für zeitbedingt und überholt erklären, was ihnen nicht einleuchten will, beiseite schieben. Aber das geht nicht, wie wir hören. Gottes Wort ist ein Richter über die Gedanken und Sinne des Herzens. Nie fällt der Angeklagte das Urteil über den Richter. Immer ist es der Richter, der die Angeklagten beurteilt. Und Gottes Urteil ist gründlich. Es entlarvt alle Ausflüchte und Ausreden, mit denen wir uns herausreden wollen. Wie ein zweischneidiges Schwert den Schutzpanzer des Feindes durchschlägt, so hat Gottes Wort all das in Stücke, mit dem wir unser Versagen bemanteln wollen. Nichts bleibt da verborgen. Es dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Unbestechlich legt Gottes Wort alles offen. Das erleben doch auch wir. Dabei geht es gar nicht zuerst um Anklagen in der Öffentlichkeit. Im Gerichtssaal des Herzens erhebt Gottes Wort Anklage und das Gewissen gibt ihm Recht. Nichts kann uns dann zur Ruhe bringen als die Botschaft des Evangeliums und die lautet: Sei getrost, Gott lässt Gnade vor Recht ergehen, um seines Sohnes willen. Der hat auch deine Schuld bezahlt. Er nimmt dich, Gott nimmt dich in Gnaden an, wie es als sein liebes Kind. Wenn du da im Glauben Zuflucht suchst, dann hat das Gesetz sein Werk getan. Es hat dir seine Verlorenheit gezeigt und dich zum Heiland getrieben. Dort unter dem Kreuz ist die Antwort klar, die Gottes Wort dir gibt. Wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Und wenn sie rot ist wie Scharlach, soll sie doch wie Wolle werden. Oder denken wir an den Ruf des Heilandes: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Und noch heute, ja, gerade auch heute jetzt, ist dieser Ruf zu hören. Seine Boten tragen ihn erschrockenen Sündern vor, dass ihre Schuld vergeben ist. Dazu hat er ihnen Vollmacht gegeben. Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen, und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Und so lässt Gott dir heute sagen: Dir sind deine Sünden vergeben. Glaube an den Herrn Jesus, der hat deine Schuld bezahlt. Das ist sein Geschenk und das besiegelt er einmal durch das Wasserbad im Wort bei der Taufe und immer wieder durch die Gabe des heiligen Abendmahles, wo wir seinen Leib und Blut, das Opfer, die Opfergabe, die Jesus dargebracht hat, zur Bestätigung und Besiegelung unserer Rettung empfangen dürfen. Haben wir es nicht wirklich gut? Ruhe und wahren Frieden gibt es in friedloser Welt als herrliche Gabe im göttlichen Wort. Gott sei Lob und Dank, ergreifen wir diese Gabe im Glauben. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.